Also vielen Dank, dass ich nochmal wieder den Gottesdienst durch eine Predigt ergänzen darf. Und den Titel hat Gabi ja schon genannt. Das ist aus 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und ich möchte heute zusammen mit euch einen kleinen Rückblick halten. Einen Rückblick auf das Kreuzesgeschehen durch Jesus Christus, den Auferstandenen. Karfreitag und Ostersonntag liegen hinter uns. Die Krise des Kreuzes ist überwunden. Und wir schauen dabei auf Jesus als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und betrachten dabei einmal den Aspekt des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Ich habe es immer wieder erlebt, ganz persönlich, dass Gott mir in der Vergangenheit etwas gegeben hat, etwas anvertraut hat, dass ich ein Wort empfangen habe, eine Ermutigung durch einen Bruder und Schwester, dass ich ein Lied gehört habe, was mich jetzt hier in der gegenwärtigen Situation segnet und mir sogar für die Zukunft einen Sieg, einen Durchbruch gebracht hat. Und deswegen möchte ich heute nicht etwas Nächstes verkündigen, sondern ich möchte nochmal wieder an Karfreitag und an Ostern erinnern. Und vielleicht ist da ja etwas in eurem Herzen, was Gott wieder lebendig macht von dem, was ihr vielleicht schon gesehen, gehört oder empfangen habt über die letzten Tage, über die letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Für mich ist Ostern irgendwie immer viel zu schnell wieder vorbei. Der Sonntag ist rum und wir haben wieder Montag. Und wir leben quasi jetzt wieder in einem Montag, bildlich gesprochen. Und ich möchte einfach ermutigen, zusammen mit mir nochmal zurückzugehen und zurückzuschauen. Und vielleicht auch schon jetzt eine kleine Herausforderung weiterzugeben für jeden, für euch zum Prüfen. Ich will euch in der kommenden Woche, die jetzt vor uns liegt, ermutigen, daran festzuhalten, was wir bereits empfangen haben in den letzten Wochen von Gott. Das könnte auch einen Verzicht bedeuten auf etwas Nächstes, was hineinkommt in unser Leben, sei es über unterschiedliche Mediendienste, die jetzt in unseren in unser Wohnzimmer hineinstreamen. Danke für Mediendienste, danke Inga für das Zeugnis, das hat mich total ermutigt. Genau, und so vielleicht das nochmal betrachten, was Gott uns anvertraut hat. Und ich will kurz erinnern noch in der Einleitung an eine Predigt von Toni, Chancen in Corona-Zeiten. Gibt es vielleicht etwas, wo Gott dir etwas gegeben hat, was wirklich eine Chance für dich ist, die du jetzt ergriffen hast oder ergreifen solltest in dieser Zeit der Beschränkung? Die Botschaft durch Silke, wir sind nicht allein. Du bist nicht allein in all den Kontaktbeschränkungen, die wir gerade so erleben, weil Gott bei dir ist. Oder die Verkündigung durch Guido, das Volk, das verschmachtet. Die Einladung, Gottes Perspektive zu empfangen für dich und für deinen Nächsten, der um dich herum ist, und zu verweilen in Gott und in dieser Perspektive, die er dir geschenkt hat, vielleicht in der Vergangenheit. In das Wort durch Reinhard, es ist vollbracht. Und da einfach den Mut zu haben, das, was in uns im Moment eckig ist und nicht ins Runde hineinpasst, das in die Beziehung zu Gott zu bringen. Da, wo du in deinem Herzen merkst, Mensch Gott, da ist echt etwas. Ich habe einen Schmerz, ich habe einen Frust, mich nervt die Situation, mich nervt der Nachbar. Wirklich das Gott mal hinzulegen und hinzuhalten. Und dann die Verkündigung durch Silke, das Wunder der Auferstehung, wirklich dieses Wunder zu erforschen, zu betrachten, es anzuschauen und für dein Leben von Gott übersetzen zu lassen. Ich glaube, dass Gott uns in dieser Zeit der Krise bereits schon etwas gegeben hat, was uns hier und heute in der Gegenwart segnet und uns in der Zukunft einen Sieg bringen will. Und meine Verkündigung ist, wie gesagt, nicht etwas Nächstes, sondern ein Rückblick auf das andere, was wir schon gehört haben. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Ich steige jetzt ein. Und zwar habe ich einen Zeitpunkt gewählt vor der Krise des Kreuzes, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht, bevor er den Gang in den Garten Gethsemane tut. Und ich lese aus Johannes 16, 32 und 33. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern: Siehe, es kommt die Stunde und ist jetzt gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus und die Jünger befanden sich zeitlich vor der Krise des Kreuzes. Und Jesus spricht eine Wahrheit aus in die Realität hinein, die sich in Kürze ereignen wird. Zerstreuung durch die Jünger und Verlassenheit in der Krise. Aber was sagt Jesus noch? Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Gott, der Vater, ist bei Jesus, was auch immer kommen mag. Gott wird ihn nicht aufgeben oder verlassen. Was bedeutet das für uns, der wir derzeit in einer sogenannten Krise sind? Du bist nicht allein. Der Vater ist bei dir. Wir dürfen glauben, dass Gott der Vater bei uns ist in dieser Krisenzeit und auch bei uns bleiben wird. Gott wird dich und mich, wird uns nicht aufgeben oder verlassen. Jesus als unser Vorbild im Glauben an die Gegenwart des Vaters. Jesus sagt weiter in Vers 16,33, also Johannes 16,33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, Jesus spricht hier von einem Frieden, der nicht durch die Abwesenheit von Bedrängnis gekennzeichnet ist, sondern durch die Anwesenheit Gottes, des Vaters. Ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Ein Frieden, der schlafen kann in einem Boot bei Sturm, Wind und Wellen. Ein Frieden, der uns leitet auf unserem Weg Jesus nach. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In der Realität der Bedrängnis in der Welt dürfen wir ermutigt sein und bleiben, weil Jesus vor uns die Welt überwunden hat. Und darin ist eine enorme Hoffnung für uns, für einen jeden von uns. Und wir sind in all dem mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das ist als Zeugnis des Apostel Paulus, das auch für uns heute gilt. Und wir haben Zugang zu dieser lebendigen Hoffnung durch Christus, der in uns ist und der auferstanden ist von den Toten. Eine freudige Erwartung auf Gott, auf das Gute, was mit ihm kommt, und auf ein Überwinden dieser sogenannten Corona-Krise. Jesus, unser Vorbild in der Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Für unsere weitere Betrachtung biete ich uns eine Perspektive an, die Jesus seinen Jüngern als guter Hirte eröffnet hat, zeitlich noch weiter vor der Krise des Kreuzes. Und das steht in Johannes 10, Verse 17 und 18. Dort sagt Jesus: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Denn ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus, als Geliebter des Vaters, geht uns voran und erfüllt aus Liebe freiwillig den Willen seines Vaters bis in den Tod und darüber hinaus. Denn er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten und lebt. Jesus hat die Krise des Kreuzes siegreich für uns überwunden und in gewisser Weise auch als uns, als ein Mensch überwunden. So wie Toni das gesagt hat, Corona-Krise, Corona wird übersetzt als Kronenkrise, möchte ich dagegen halten, also nicht gegen das, was Toni gesagt hat, sondern unser König hat keine Kronenkrise. Gott und seine Königsherrschaft stecken nicht in einer Krise. Jesus sitzt auf dem Thron als Haupt des Leibes, der Gemeinde, und er regiert ein ewiges und ein unerschütterliches Reich. Und auch wenn wir die Realität der Erschütterung ganz nah erleben, individuell und auch global, trotzdem sitzt Jesus auf dem Thron und regiert als König aller Könige, und er hat die Siegeskrone bereits empfangen. Jesus, unser guter Hirte, der uns durch diese Krise leitet, lebt, liebt und regiert mit Vollmacht. Sein Reich ist ein unerschütterliches Reich. Sein Thron steht fest und wackelt nicht. Er ist schon ziemlich lange König und wird es auch weiterhin bleiben. Jesus als unser Vorbild, als Geliebter des Vaters, mit einer Liebe, die niemals vergeht. An diesem Punkt möchte ich nochmal ermutigen, an die Predigt durch Silke. Ich fand es sehr kraftvoll, sehr stark, zum Ende der Predigt dieses Bekenntnis des Lebens, dieses Bekenntnis an Christus, dieses Bekenntnis an den Auferstandenen. Und ich möchte uns ermutigen, dieses Bekenntnis festzuhalten und festzumachen. Wir haben jetzt etwas gehört von dem Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe vor der Krise des Kreuzes, dem Glauben an die Gegenwart des Vaters, die Hoffnung auf Überwindung der Krise in der Welt, der liebenden Hingabe für uns als Wegbereiter bis in den Tod und darüber hinaus in der Auferstehung von den Toten. Aber wie verhält es sich bei Jesus mit dem Glauben im Leid, mit seiner Hoffnung in der Krise oder mit seiner Liebe im Schmerz? Und das ist eine Herausforderung, die ich würde sagen, täglich erlebe. Ich bin morgens hier in meiner Gemeinschaftszeit mit Jesus. Er baut mich auf, ermutigt mich, er stärkt mich, er richtet mich auf und ich bin kühn in meinen Gebeten, in meinen Proklamationen und gehe dann zur S-Bahn und ich merke, dass irgendwie das etwas anderes ist, ob ich nun hier in der verborgenen Gemeinschaft bin oder mich aufmache in den öffentlichen Dienst. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für Jesus als Mensch etwas anderes war, vor der Krise glaubensvoll, hoffnungsvoll, liebevoll zu sein, bis zu dem Moment, wo er dann tatsächlich am Kreuz hängt. Und ich möchte nochmal etwas wiederholen, was Reinhard bereits in seiner Verkündigung getan hat. Ich möchte nochmal aus dem Psalm 22 lesen. Und ich wünsche mir ein Erleben, was ich häufig in dem Psalm erlebe, dass ihr es auch erlebt, dass ihr eure eigene Stimme in dem Psalmen wahrnehmt und dass ihr euch mit diesem Wort verbindet und daraus in einen eigenen Psalm, sei es ein Lobpreis, sei es ein Klagen, sei es ein Danken, sei es eine Proklamation sein, dass ihr das erlebt. Ich lese von Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins, bis Vers 25. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er. Es wird jetzt eine kleine Zeit dauern, aber ich lese es einfach mal durch und lasst es einfach mal wirken und sacken auf euch. Die Krise vom Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß her. Von meinem Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan, mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine kann ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Entreiß dem Schwert mein Leben, mein einziges, der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Sela. Für mein Leben habe ich festgestellt, dass es keine Not, kein Leid, keinen Schmerz gibt, dass es nichts gibt, was Jesus nicht bereits vor mir durchlebt hat und ich alles in Beziehung zu Jesus bringen kann, ohne den Filter von scheinbar richtiger Theologie oder den Filter von Religion. Und ich möchte euch echt nochmal ermutigen, so wie Reinhard das gepredigt hat. Seid persönlich, seid authentisch vor Gott. Schaut nicht, was ist theologisch richtig, was ich jetzt bete, was ich jetzt sage. Oder religiös, was könnte Gott wohl gefallen oder was wollte er wohl von mir hören. Sondern seid echt und bringt eure Anliegen vor Gott. Denn er versteht, er fühlt mit und ist den Weg, den du vor dir siehst, den du vielleicht gehen musst, bereits vor dir gegangen, siegreich gegangen. Wir erleben eine tiefe und weltweite Erschütterung, ein Sehen und sich Winden der Schöpfung, wie in wen, global und individuell. Und wir können dem Schmerz, dem Persönlichen, aber auch dieser Welt im Gebet einen Ausdruck geben. Lasst euch, so wie Guido gesagt hat, lasst euch Gottes Perspektive zeigen. Seid mutig, lasst euch mit hineinnehmen in das, was er auf dem Herzen hat, und geht mutig diesen Weg. Jesus ist nicht fern von dieser Not, in der wir sind. Ich glaube, er leidet mit und hält mit uns diesen Schmerz zusammen aus. Und er will uns durchbringen. Jesus ist uns in allem einen Schritt voraus, sei es im Leid oder sei es auch in der Herrlichkeit. Ich bleibe noch im Kreuzesgeschehen und nehme drei Aussprüche aus dem Lukas-Evangelium, die Jesus am Kreuz hängen, zerschlagen, gemartert, wie wir es gehört haben, verspottet, verachtet, ausgesprochen hat. Und ich nehme den Ausspruch aus Vers 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für mich selber ist das der tiefste Ausdruck der Liebe in dieser Vergebung. Einer Liebe für diejenigen, die Jesus an dieses Kreuz gebracht haben. Eine Liebe für diejenigen, die vor dem Kreuz stehen und ihn verspotten, ihn verachten. Eine Liebe für diejenigen, die ihn hassen, die ihn verfolgen, verfolgt haben, die ihn verfluchen. Eine Liebe für diejenigen, die ihnen das Leben nehmen wollen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Vergebung ist für mich ein tiefster Ausdruck, der tiefste Ausdruck der Liebe. Vers 43. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind Worte, die Jesus gegenüber einem zu Recht Verurteilten am Kreuz ausspricht. Einer, der neben ihm am Kreuz hängt, der seine eigene Schuld erkennt und um Gnade bittet. Und für mich ist das der Ausdruck von Hoffnung. Dort hängend am Kreuz die Hoffnung auf das Paradies, die Hoffnung auf das Heil, eine Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Für mich ist dieser Ausruf ein Glaube, der Sieg ist, in dem Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Verlassenheit, des Ausgeliefertsein, des Schmerzes, gibt er sein Leben auf, seinen Geist in die Hände des Vaters. Auch im Angesicht des Todes gilt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Durch ein persönliches Zeugnis möchte ich jetzt abschließen. Weil wir könnten ja fragen, okay, Jesus ist Jesus und ich bin ich und was habe ich mit seinem Glauben, seiner Hoffnung oder seiner Liebe zu tun? Und das Zeugnis, was ich euch erzähle, ist nicht mein Zeugnis, sondern das ist sein Zeugnis mit meinem Leben. Einige von euch haben das schon gehört. Es geht darum, als Jesus mich aus Todesgefahr gerettet hat, im Dienst als Polizist. Aber ich werde noch einen weiteren Aspekt anfügen, den ich so öffentlich noch nie verkündigt habe. Ich wollte jemanden festnehmen als Polizist, aber dieser Mensch hat mich überwältigt, anstatt dass ich ihn überwältigen konnte. Und die Situation, in der ich mit meinem Leben abschloss, war folgende. Dieser Mensch saß auf meinem Oberkörper und schlug mit allem, was er an Körperkraft in sich hatte, auf mein Gesicht. Ich habe im Bericht geschrieben, es waren 18 Schläge, es können auch mehr gewesen sein, aber es waren nicht weniger, weil ich mich daran erinnere, wie mein Hinterkopf immer wieder auf das Steinpflaster schlug. Gott hatte mein Leben bewahrt. Es kamen Kollegen hinzu, die diesen Menschen von mir erstmal runtergebracht haben. Und dieser Mensch wehrte sich auch dann noch mit Leibeskräften, obwohl zwei Kollegen und der Rest, der von mir dann über war, auf diesen Menschen einwirkte, damit er endlich aufgibt im Kampf. Und in diesem Kampfesgeschehen lag er auf dem Boden, hatte seine Arme noch verschränkt und wir schrien ihn an, dass er seine Arme freigeben soll, damit wir ihm die Handfesseln, die Handschellen anlegen können. Und in diesem Kampf stieg in mir etwas auf an Hass und an Wut, von dem ich nicht wusste, noch nicht mal erahnt hatte, dass es in mir ist. Und ich schlug mit aller Kraft, die ich hatte, noch auf diesen am Boden liegenden Menschen ein, dass er endlich den Widerstand aufgibt. Und ich merkte in der Situation, halt, Dennis, hier läuft etwas schief. Und da lief auch etwas schief. Und ich hörte auf ihn einzuschlagen, aber er gab sich dann auch und er wurde festgenommen. Ich wurde von einem Kollegen zu einem Streifenwagen geführt, hatte mich auf die Motorhaube gesetzt und wartete auf das Eintreffen des Rettungswagens. Und ich fühlte mich richtig schlecht, wortlich schlecht. Aber das Pfefferspray, was ich eingesetzt hatte, was von dem Täter auf mich runtertropfte, wirkte in meinem eigenen Gesicht. Ich merkte, ich habe Platzwunden, ich war blutverschmiert im Gesicht. Und ich merkte, wie mein Kreislauf auch langsam runtergeht. Also ich brauchte wirklich Hilfe. Und in dieser Situation kam ein Anwohner, der meine Hilfeschreie gehört hatte, mit in die Situation hinein und brachte mir eine Schüssel mit Wasser und brachte mir so Zewa-Wischen-Weg-Tücher, keine Schleichwerbung, ich weiß keinen anderen Namen, damit ich mich ein bisschen reinigen konnte, erleichtern konnte. Und in diesem Moment, sitzend dort auf der Motorhaube des Streifenwagens und fertig, spürte ich plötzlich die Gegenwart Gottes. Ich merkte, wie so eine Liebe, so etwas wie eine Flüssigkeit, ich kann es nicht anders beschreiben, sich mit der Liebe in meinem Herzen verband und eine Barmherzigkeit in meinem Inneren aufstieg gegenüber dem Täter, der mir das Leben nehmen wollte. Und ich nahm diese Schüssel, von Gott getragen, durch seine Liebe gezogen und ging in Gnade zu diesem Täter hin und bot ihm diese Schüssel mit Wasser und die Tücher an, dass auch er seine Wunden reinigen konnte, bis der Rettungswagen kam. Er stand zwischen zwei Polizisten, die Hände auf dem Rücken gefesselt, und die Polizisten lehnten ab, und ich kann das einsatztaktisch gut nachvollziehen, aber mit diesem Moment war mein Herz frei. Ich hatte diesem Menschen vergeben. Nach dieser Situation kam es noch zu einem kleinen Kontakt mit dem Täter, der auch sehr ungünstig war. Und er erkundigte sich, wie es mir geht. Und ich dachte, wow, da ist wohl etwas in seinem Herzen passiert durch diese Handlung. Und ich sagte nicht viel, ich sagte, ja, guck mich an, wie soll es mir gehen? Und dann sagte er mir, dass ich Glück gehabt habe. Wenn die Kollegen nicht gekommen wären, wäre es anders für mich ausgegangen. Und auch wenn dieser Mensch die Vergebung nicht angenommen hatte, die Liebe, die Gott ihm durch mich entgegengebracht hat, nicht in sein Herz aufgenommen hat, war ich frei von Unvergebenheit, von Hass, von Bitterkeit, von Wut gegenüber dem Täter. Ja, ich hatte in dem therapeutischen Prozess im Anschluss mit diesen Gefühlen zu tun, aber sie blockierten mich in keinster Weise. Und ich habe dem Täter seine Schuld nie vorgeworfen, die er an mir begangen hat. Ich bin in einen therapeutischen Prozess gegangen. Die Ärzte haben eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Die körperlichen Verletzungen waren nach circa 2 Wochen abgeheilt. Gott hatte mich sehr bewahrt. Auge, Nase, Mund war soweit, Zähne war soweit, alles heil geblieben. Und ich habe sehr viel Hilfe bekommen durch Therapeuten. Gott hat mir wirklich durch Mediziner, durch Ärzte, durch Therapeuten mich durchgeführt durch dieses Tal der Depression und der Bewältigung der Traumata. Und ich bin jetzt im Jahr 2009, 5 Jahre nach dem Vorfall, sitze in einer Vaterherzkonferenz und der Redner spricht aus dem Leben von Paulus, welche Leiterfahrung, welche Geschichten er des Leides, des Schmerzes erlebt hat. Und in mir kam plötzlich eine Scham hoch und ich fragte mich, Gott, was ist falsch mit mir, dass ich so reagiert habe auf diese Tat, dass ich so reagiert habe. Ich bin doch ein Christ, ich glaube doch an dich. Ich weiß doch, dass du da warst. Warum reagiere ich mit einer Depression? Warum hat sich die Traumatisierung festgesetzt, chronifiziert, eine posttraumatische Belastungsstörung geworden? Und ich fühlte mich falsch. Paulus hatte so viel Leid erlebt und ich lese nichts davon, dass er bei einem Therapeuten war. Aber ich hatte 4 Jahre Therapie hinter mir. Und in diesem Leid, in diesem Schmerz, den ich ungeschönt Gott gegenüber ausgedrückt habe, kam dann auch dieser Schrei, vielleicht nicht, warum hast du mich verlassen, aber Jesus, wo warst du? Wo warst du in dieser Situation? Und ich habe eine Antwort gekriegt. Und ich glaube, dass Leid immer eine persönliche Antwort braucht. Eine Pauschalantwort greift nie tief genug, ist meine persönliche Meinung, meine Erfahrung. Und ich habe in dieser Anklage gegen Gott, habe ich mich erinnert an die Situation von Stephanus in Apostelgeschichte 7, wo er gesteinigt wird, weil er sich zu Jesus hält. Und wie er in einer, wie auch immer er es gesehen hat, in einer Vision, wie er den Himmel offen sieht und den Sohn Gottes zu Rechten des Vaters stehen. Und dieses Bild bekam ich dann vor meinem inneren Auge. Und ich wusste, dass das der Ort war, an dem Jesus war, als ich dort auf dem Boden lag und auf mich eingeschlagen wurde und meinen Kopf gegen die Steine schlug. Jesus hat Anteil genommen. Jesus ist vom Thron aufgestanden. Jesus hatte eine Betroffenheit über das, was mir dort geschah. Und mit diesem Bild, mit diesem Bewusstsein kam ein Trost in mein Leben hinein. Und die Frage nach dem Leid, die Frage nach dem Warum, hatte sich mit diesem Moment erledigt. Ich hatte sie einfach nicht mehr präsent, um sie wirklich zu stellen. Und was noch geschah, ist, dass dieses Gefühl von Scham sich auflöste in dem Bewusstsein, dass ich gesehen, dass ich gehört, dass Jesus mich versteht und dass er mitfühlt in dem, worin ich gerade war und gerade bin, dass das präsent für mich ist. Ich hatte in diesem Ereignis auch ein ganz, ganz tiefes Gefühl von Ohnmacht, von Hilflosigkeit und auch von Einsamkeit und Verlassenheit. Und mit diesem Moment ist die Macht der Verlassenheit, der Einsamkeit gebrochen worden in meinem Leben. Und ich habe ein tiefes Bewusstsein und ein Zeugnis in mir, dass egal wann, egal wo, dass Gott bei mir ist und dass Gott mit mir ist. Auch wenn sich meine Umstände nicht immer gut anfühlen, ich nicht immer alles verstehe, trotzdem habe ich dieses Bewusstsein, dass Gott da ist und das gibt mir Trost. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und Gabi, wir hatten gesagt, wir machen dann noch einen Augenblick der Stille, richtig? Ja, okay. Ich danke dir, Jesus, für diesen persönlichen Rückblick, den du mir schenkst, den du mir geschenkt hast und dass du mir hier und jetzt Trost dadurch gibst. Und ich danke dir für den Sieg, Jesus, den ich in meinem Leben erleben darf, Herr, über die Macht und der Kraft der Einsamkeit und der Verlassenheit. Jesus, und in deinem Namen proklamiere ich deinen Sieg über diese Kraft zum Tod. Und ich spreche aus, Jesus, dass du bei uns bist, uns nicht aufgibst und nicht verlässt, alle Tage und überall. Und ich preise dich und ich danke dir, Jesus, für deinen Sieg über die Depression und über die Traumata. Ich danke dir, Jesus, dass ich zurückschauen darf aufs Kreuz, dass du da vor mir durchgegangen bist. Und ich danke dir für dieses Zeugnis, dass du mich durch meine persönliche Krise durchgeleitet und geführt hast. Und das ist mein Gebet und meine Proklamation für jeden von uns, Gott. Und ich erhebe dich und deinen Namen, Jesus. Du bist Sieger. Amen.